Partnerlausch, der Podcast.
Hier sind
Robert Pfeffer
und Leslie Sternfeld. Und wir heißen euch willkommen zum zweiten Teil von
unserem Interview-Special, heute mit einem Gast aus Bochum. Und am anderen Ende der Leitung in Bochum ist
Kai Bettermann.
Yeah.
Hallo Kai.
Hallo.
Bist du auch dieses Mal wieder frisch und freudig und darauf ausgelegt, uns wahrheitsgemäß unsere Fragen zu beantworten?
Ich bin darauf ausgelegt, ja. Ich brenne darauf, euch alles zu sagen, was in meinem Herzen ist.
Wir müssen auch dazu sagen, dass wir vor der Aufnahme zu Kai nach Hause gefahren sind. Er ist jetzt angeschlossen an einem Lügendetektor, an seinen Köpfen, Händen und eigentlich am ganzen Körper. Da hängen Drähte und so eine Maschine macht so Ausschläge und das wird hinterher alles ausgewertet. Und wir gucken, ob auch wirklich alles gestimmt hat. Nun ja, wir arbeiten hier mit allen Mitteln.
In deiner Vita habe ich gelesen, dass du mit dem Theater der Klänge aus Düsseldorf auch schon Gastspielreisen nach Russland und Indien unternommen hast. Das ist ja eine weitere Ebene, ne? Also wir lernen ja hier gerade auch kennen, dass du da unheimlich breit aufgestellt bist. Aber die Frage, die sich mir bei diesem Aspekt sofort gestellt hat, wie reagiert man eigentlich da auf Theater dieser ja, Art, so
also
made in Germany?
Ganz anders. Also Russland, gut, das waren zweimal, war ich in Moskau mit dem Theater der Klänge. Was übrigens auch eine lange Theaterehe ist. Ich kenne diese Leute jetzt schon über 25 Jahre. Da habe ich 1993 habe ich die kennengelernt und wir machen immer noch, ja, wir arbeiten immer noch immer wieder zusammen, alle paar Jahre. Und das finde ich auch ganz, ganz wunderbar, dass da auch so eine Freundschaft geblieben ist. In Indien, da waren wir im Jahr 2000. Also das war wirklich enorm. Das war einfach, Das ist schwer zu beschreiben. In Indien ist alles anders. Jeder Sinn, den man hat, wird irritiert. Es riecht anders, es schmeckt anders, die Leute sehen anders aus. Was man sieht, ist chaotisch. Wir waren ja nur in großen Städten, in Delhi, Kalkutta, Bombay und Madras, Chennai, Pune. Und da habe ich, glaube ich, im Schnitt 4 Stunden geschlafen pro Nacht, und weil ich dann morgens ganz früh raus in die Stadt gegangen bin, um mir das wirklich nochmal zu vergegenwärtigen, was da los war. Das konnte man einfach nicht verstehen. Konnte man auch nicht begreifen. Und wie die Leute da Theater wahrnehmen, das ist ja auch ganz anders, weil die dadurch, dass das, ich sag mal, kommunistisch im Sinne von Kultur für alle frei, konnte jeder zu den Aufführungen kommen. Die mussten, glaube ich, gar nicht, das war frei, der Eintritt war frei. Und die sind anderes, also die applaudieren nur einmal kurz und dann ist es gut. Die gehen auch zwischendurch raus, weil die gewohnt sind, dass bei denen Stücke laufen, die schon kennen. Auf jeden Fall ist es bei denen, die haben eine völlig andere Kultur und da ist viel mehr rein und raus bei den Theaterstücken, was bei uns immer ganz still ist im Theatersaal, ist bei denen, da ist viel Gerede und viel, die gehen eben dann einfach raus und wieder rein. Und da mussten wir uns so ein bisschen dran gewöhnen. Und am Ende nur ganz kurzer Applaus. Also es ist wirklich völlig anders.
Ist das denn nicht irgendwie dann seltsam? Also lächzt man nicht so ein bisschen nach dem, was man von zu Hause kennt? Oder ist das auch eine Erweiterung, so nach dem Motto, ja okay, macht man halt anders hier. Hast du da auch die Leute vor Ort irgendwie gefragt, also indische Begleiter, so nach dem Motto, warum ist das so? Und so, kommt man da irgendwie in den Austausch?
Ja, also der Austausch hatte Grenzen, weil Indien ist ja ein Kontinent. Also das heißt, wir sind von Stadt zu Stadt, war es eine andere Sprache. Wir mussten immer Leute haben. Wir hatten einen dabei, der übersetzt hat. Und dann musste der aber auch immer noch Hilfe bekommen, weil wir von Stadt zu Stadt waren es neue Sprachen, waren es andere Sprachen. Das war teilweise sogar noch andere Schriften, also ähnlich wie das Russische. Die haben uns dann willkommen geheißen und fanden das war ein Austauschjahr, ein Kulturaustauschjahr. Da war, glaube ich, auch das Berliner Ensemble Monate vorher auch noch unterwegs nach Indien.
Aber ich nehme mal das Stichwort rein und raus auf und sage, du bist auch schon in der JVA in Wuppertal-Ronsdorf gewesen. In einer JVA liegen das Rein und Raus ja aus naheliegenden Gründen recht weit auseinander. Und du hast da inszeniert, ein Stück inszeniert und mit den Insassen gearbeitet. Warum machst du das? Da kannst du dich ja quasi als Künstler nicht so ausleben wie mit einem Stück auf einer Bühne in Freiheit. Warum bist du in die JVA gegangen?
Ja, das kam aus dem Moment. Das war so eine Neugierde, weil ich ein, zwei Jahre lang relativ viel Auftritte in Gefängnissen hatte und gemerkt habe, boah, die saugen das so auf, da ist so eine besondere Atmosphäre, also da ist Theater wirklich goldrichtig. Das habe ich so gemerkt, da ist es eine unheimlich intensive Atmosphäre und ich habe mich selber gefragt, ich hatte Interesse daran, mit Gefangenen zu arbeiten und dann habe ich mit den Gefängnissen, also habe mit telefoniert und der zweite Anruf war, glaube ich, schon eben in Wuppertal Ronsdorf mit der Seelsorgerin da, die eben auch die kulturellen Sachen, ja, zumindest mit den Gefangenen arbeitet und da in der Richtung Dinge organisiert. Und dann war die direkt neugierig, hat gesagt, ah ja, können wir machen und erstmal einen Kurs gucken, wie die reagieren und dann, ja, und dann ist das sofort, sofort war es nicht, das stimmt gar nicht. Sie war sofort interessiert, aber es hat, glaube ich, mindestens anderthalb Jahre gedauert, weil das ein unheimlicher, ja, durch die Gefängnisleitung durch. Und es braucht sehr lange, ehe man ja sowas organisiert, dass es wirklich anfängt zu laufen. Aber als es dann lief, ja, das sind ja Jugendliche, die da sind von 16 bis 23 ungefähr. Und ich habe da mehr, wie soll ich sagen, künstlerisch in dem Sinne konnte ich mich da vielleicht nicht austoben, obwohl im Nachhinein schon auch, aber das war mir eine Herausforderung, stehe ich das durch oder kann ich da mit denen arbeiten? Und das war echt eine Herausforderung.
Haben die Leute es durchgestanden? Ich meine, das waren ja Dinge, die zu tun waren, die sie sonst nicht so präsent haben. Proben teilnehmen, Text lernen, sich Anweisungen geben lassen. Das war doch sicherlich, so stelle ich es mir vor, das war doch bestimmt nicht einfach für Sie und für dich damit umzugehen.
Ich sage mal so, für die ist es eine willkommene Abwechslung, wenn was anderes passiert, als das, was da angeboten wird. Außer an der Lehre, die die da machen. Die können ja auch eine Ausbildung machen. Und Sport sind die natürlich erstmal Feuer und Flamme, wenn irgendwas anderes ist und die natürlich auch merken, oh, da kriegen wir ein paar Kekse, das kann Alltag, so eine Probe, wird natürlich erstmal willkommen geheißen und dementsprechend ist es aber auch erstmal, was das Schwierige bei Gefangenen ist, bei den Jugendlichen ist, dass die Konzentrationsfähigkeit so minimal ist und so schnell weg ist, also die auch da auf den Punkt zu bringen, ist unheimlich anstrengend und denen klar zu machen, wie wichtig das ist, für ein Theaterstück eine gewisse Konzentration und eine Präsenz zu haben, das war schon eine enorme Arbeit, aber es war bei beiden Projekten, die ich an der JVA in Wuppertal-Ronsdorf gemacht habe, dann im Endeffekt so, dass die Aufführungen dann so grandios waren und so toll und so auch für die Zuschauer so fulminant und begeistert waren, dass sich die ganze Anstrengung im Nachhinein auch gelohnt hat.
Wie lange ist das vom Zeitlichen her einzuschätzen? Also wie lange braucht es vom Beginn der Arbeit bis zur Aufführung?
Also wir haben ungefähr 3 bis 4 Monate geprobt und das war erst einmal in der Woche. Einmal in der Woche, so fing es an, damit man erstmal schaut, wer will dabei bleiben, wer ist wackelig. Und dann haben 12 angefangen und dann blieben dann 8 und dann ist dann doch noch einer abgesprungen, 7, ungefähr so. Und dann wurde es immer dichter. Das heißt, wir haben angefangen mit 2 Stunden, sag ich mal, und um die Belastung so allmählich zu steigern, haben wir dann irgendwann 2-mal die Woche gemacht und dann schon mal 3 Tage hintereinander und dann eben eine Endprobenwoche, wo eine Woche lang vor der Premiere jeden Tag geprobt wurde.
Haben da alle richtig mitgezogen in dieser Probenwoche? Das war ja doch eine hohe Intensität dann.
Ja, also als wir dann merkten, dass es auf die Premiere zugeht und dass wir wirklich, dass es wirklich ernst wird, haben sie dann auch von alleine gemerkt, okay, jetzt also haben die Eigenverantwortung übernommen. Aber natürlich ist der enorme Druck und diese die Angst, den Text nicht drauf zu haben, ja, ist dann schon da. Und aber beide Male, und es ist überhaupt nicht notwendig. Ich habe schon Theateraufführungen im Gefängnis erlebt, wo die Regisseurin in der ersten Reihe saß und da immer wieder reinsouffliert hat, was völlig normal war. Also da ist auch dieser Perfektionismus, dass da ein Stück, ja, dass die alles können müssen. Das habe ich selber gemerkt, den Druck hatte ich selber gar nicht mehr so. Dass ich da locker reinsprechen kann, ist Teil der Premiere, ist Teil der Aufführung, kann Teil der Aufführung sein. Das heißt also, dadurch wurde es ein bisschen lockerer.
Wir wollen doch nochmal den Schwenk machen zu Fragen, die ich mir auch noch gestellt habe. Also außer der Frage, ob du immer noch in Mary Rose verliebt bist, aber da kommen wir vielleicht am Ende gleich nochmal drauf. Kai, du wirst die Sendungen ja alle verfolgt haben bislang. Davon gehe ich jetzt einfach aus. Natürlich. Und dann hast du ja sicherlich auch mitgekriegt, ne? Genau. Dann hast du sicherlich auch mitgekriegt, es dreht sich ja auch ums Auftreten auf Bühnen und anderen Plätzen. Ist ja neben dem Schreiben so die zweite außergewöhnliche Situation. Und du hast schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass du es ja sehr schätzt, vor Leuten zu stehen und für sie zu spielen. Aber die Frage bleibt, und das ist die Anknüpfung an einen unserer Podcasts, hast du dabei Lampenfieber?
Oh ja, also ganz unterschiedlich. Ich habe mal eine Ruhrgebietskomödie gespielt, die haben wir 150 Mal aufgeführt innerhalb von 7 Jahren, wo das dann irgendwann so im Blut war, dass ich überhaupt nicht mehr aufgeregt war, dass ich mich nur mit purer Freude in das Stück gestürzt habe. Das war damals von Sigi Domke geschrieben, Die Indianer vom Revier. Das haben wir im Grenz, also im Theater Freudenhaus in Essen-Steele, aufgeführt. Das war wirklich einmal im Monat, eine Woche durch, also eine Woche jeden Abend gespielt. Die war immer ausverkauft, über Jahre, und dann wurde es irgendwann ein bisschen dünner. Aber da war es wirklich en suite gespielt und irgendwann war es so im Blut, da hatte ich kein Lampenfieber mehr. Aber jetzt in Duisburg, also jetzt gerade spielen wir ja nicht live, wir proben nur, das darf man ja. Aber wenn dann, sag ich mal, so eine Premiere, die Premiere ist da und dann spielt man die zweite Vorstellung im glücklichsten Fall direkt einen Tag danach und dann erst 2 Wochen später die dritte, dann nochmal 2 Wochen später die vierte und dann einen Monat später die 5. Vorstellung, das finde ich, für mich ist das immer wieder, weil dann ist es, ja, ich brauche eigentlich dieses En-Suite-Spielen, dass ein Stück erstmal richtig sich befreit, dass man ins Spielen kommt, dass man vor dem Publikum nochmal eine neue Probenphase hat sozusagen, dass sich das Stück in einen anderen Rhythmus setzt. Und dieses alle paar Wochen Spielen ist überhaupt nicht meins. Ach, ich gehe immer mit einer, ja schon auch mit einem Lampenfieber und auch einem Angst vor Hängern auf die Bühne, was ich dann immer seit 30 Jahren als pure Angst entpuppt, aber es ist nicht nötig, weil immer irgendwas war, was mich aufgefangen hat, selbst wenn ich Hänger hatte, ist irgendwas passiert, dass ich weitergekommen bin, in Freddie Mercury zum Beispiel oder auch der René Reloaded, wo es trotzdem weiterging, durch irgendwas, was dann an den Impulsen kam. Aber das Lampenfieber, würde ich sagen, nimmt nicht ab, nimmt eher zu. Aber das wäre jetzt auch zu pauschal gesagt. Es kommt immer auf die Situation an, wie oft man die Stücke spielt.
Und wie ist es nach dem Auftritt? Also wir hatten auch schon mal eine Folge über das Gefühl nach dem Auftritt. Ja, wenn das Adrenalin noch oben ist und man als Rockstar dann so ein Hotelzimmer zerlegen kann, das können wir meistens aus finanziellen Gründen uns nicht leisten. Kommst du gut runter nach dem Auftritt? Also so Applaus, aus dem Theater rausgehen und dann kommst du gut runter oder musst du nachts noch irgendwas zerlegen oder den Kühlschrank leeren oder so?
Ja, also genau, ist wichtig, weil was mir immer einfacher fällt, ist, wenn ich, wie wir das ja auch vor einem Jahr gemacht haben, nach dem Auftritt nochmal mit den Leuten, mit ein paar Leuten essen gehe oder was trinken gehe, einfach nur, dass ich so allmählich runterkomme. Das heißt also, natürlich ist erstmal die Energie danach, also die Freude ist groß, es wieder gut durchstanden zu haben und auch Freude gehabt zu haben beim Spielen, und die Angst durchwunden zu haben, vor einem Hänger und das Lampenfieber einfach gut genutzt zu haben als Energie. Und danach habe ich es sehr gern, wenn ich noch ein bisschen unter Leuten bin, einfach. Das muss gar keine Lobhudelei sein von den Leuten, von den Zuschauern, sondern einfach nur, man muss auch gar nicht über das Stück reden, aber dass man irgendwo hingeht, noch was essen geht oder was trinken geht, dass man einfach noch ein bisschen, dass ich unter Leuten bin und dann kann ich in Ruhe mit dem Zug oder mit dem Wagen nach Hause fahren und bin dann so ein bisschen, also der Schritt zum Alleinsein dann zu Hause, weil ich wohne meistens, also im letzten Jahr, es ist ganz selten, dass ich mal mit einer Partnerin zusammengelebt habe, also ich komme meistens allein nach Hause. Der Schritt dann dahin ist dann ein bisschen abgedämpft. Und da kann ich gut hier alleine sein. Und aber oft ist es eben auch so, dass man einfach dann fährt und das ist dann ja immer so ein bisschen hohl. Es ist so ein bisschen dumpf. Es ist ein bisschen, ich gehe durch so eine Leere durch, aber ist auch okay.
Aber du hast bestimmt den ein oder anderen Auftritt immer noch in Erinnerung aus all den Jahren. Und wenn du so zurückguckst an das, was du bis jetzt gemacht hast in dem Zusammenhang, hast du so einen Auftritt, so wo du sagst, ja, war mein schrägster oder irgendwas, der erinnerungswürdigste Auftritt, den du bis heute nicht vergessen kannst oder auch nicht vergessen willst?
Also ich würd einen Auftritt nennen, den ich lieber vergessen will.
Da sind wir natürlich besonders gespannt.
Oh Mann, war das peinlich. Es war so peinlich, es war so schlimm. Das war auch was, da hatte ich einen Hänger und da bin ich echt hängen geblieben. Und zwar war das in der Volkwang-Schule in Essen, da bin ich für jemanden eingesprungen, da waren die beiden Erfinder der Maus, diese Sendung mit der Maus. Und da waren die beiden Erfinder, für die war, das war irgendein Jubiläum, die wurden interviewt und da sollte eben Musik gespielt werden. Und da hatte ich unter anderem mit einem Klavierspieler den Maus-Rap von Stefan Raab vorbereitet. Genau. Und der hat diesen Rap gemacht und das geht ja wirklich, Rap ist ja wirklich bam, 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 da kommt, also wenn du da hängen bleibst, da hast du keine Zeit zu improvisieren. Das ist einfach so dicht und so schnell und ich habe das wirklich eingepaukt, das Lied, und habe geprobt und alles. Ja, und dann kam der Tag, die beiden Mauserfinder, diese beiden älteren Herren saßen da und haben sich, glaube ich, die haben mir dann gesagt, ja, wer probt, ist feige, ne? Also die haben ein bisschen ironisch reagiert und wussten nicht, welche Tode ich da sterbe. Oder vielleicht haben sie es doch gesehen und wollten mich dann so beruhigen. Und das noch peinlichere war dann, am Anfang war das eben schon so. Ich habe dann bin hängen geblieben und habe dann einfach weiter irgendwie sowas gerappt, also über Scat, sagt man dann, glaube ich, Gesang. Also einfach nur irgendwelche Silben wiederholt. Und das war aber offensichtlich, dass ich nicht weiter wusste. Es war einfach offensichtlich. Und dann habe ich gesagt, okay, am Ende des Programms hatte ich dann selber Humor und dachte, gut, falls ich jetzt hängen bleibe, ich nehme einfach mal meinen Text dazu. Und dann hatte ich den Text dazu und das war, ich war aber nicht gedruckt, sondern ich hatte es selber mit der Hand geschrieben und konnte in der Schnelle meine eigene Handschrift nicht erkennen. Das heißt, ich bin wieder hängen geblieben und hatte zum zweiten Mal diese hochpeinliche Situation und das war, das ist etwas, was so ganz schlimm ist, aber als Anekdote ist es immer schön erzählt.
Im Nachhinein.
Im Nachhinein, ja.
Ist jetzt schon ein bisschen her. Aber das führt uns zur Frage, kannst du grundsätzlich gut auswendig lernen? Oder ist das generell so ein Ding, dass du gern mal hängen bleibst? Oder lag das jetzt daran, dass das ein ungewohntes Genre für dich war? Und du es ja auch nur einmal gespielt hattest. Und wie ist das mit auswendig lernen?
Ganz unterschiedlich. Also jetzt gerade ist zum Beispiel, lerne ich gerade Texte von, das ist Calderón de la Barca, das ist ein 400 Jahre alter Theatertext, Das Leben ein Traum. Das ist ein ganz, ganz toller Text, also fast wie so Philosophien, die da die einzelnen Rollen sprechen. Und das ist in Reimform in Teilen und da brauche ich immer echt lange, um den zu können. Aber wenn ich ihn dann kann und wenn dann auch so der Gedankengang, der Subtext sozusagen stimmt, dann ist das Wunder, dann macht es Freude, den Text zu sprechen. Es ist ganz unterschiedlich. Du hast ja Texte, wo dein Partner auf der Bühne dir Fragen stellt und dann ist die Antwort leicht zu lernen. Und du hast Monologe, wo du dann selber dir deine eigenen Stichworte geben musst, sozusagen. Ich finde, das ist ganz abhängig von dem Text. Finde ich bin da, glaube ich, ganz durchschnittlich mit diesem auswendig Lernen. Ich brauche aber da auch in den ersten Proben immer noch den Text auf der Bühne. Andere können ihn schon sofort auswendig. Ich brauche da immer noch ein bisschen. Wenn ich die Gänge dann weiß und die Requisiten, die ich dann gerade in der Hand halte, dann ist das sofort viel, viel, da ist auch das körperliche Gedächtnis eben, was dann noch dazu kommt. Ansonsten finde ich von Text zu Text wirklich unterschiedlich mit dem Auswendiglernen.
Vielleicht fragt sich ja jetzt auch jemand beim Zuhören, ja, wie lernt der auswendig? Ne? Der hat vielleicht noch im Hinterkopf ja damals Englisch-Vokabeln oder ein Gedicht im Deutschunterricht. Da haben vielleicht einige drunter gelitten und weil sie es nicht so richtig hingekriegt haben. Wie machst du das, wenn du zu Hause sitzt und hast einen Text vor dir? Wie lernst du auswendig? Gibt es da Tricks oder hast du für dich bestimmte Tricks gefunden?
Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich denke, es ist wirklich das hartnäckige Dranbleiben, sich Eselsbrücken zu bauen, den Sinn des Textes, die Figur, eine Vorstellung von der Figur zu haben. Warum sagt ihr das jetzt? Was ist die Haltung dahinter? Sich das alles klar zu machen. Ja, es ist einmal, es fängt erstmal an, dass ich auf dem Sofa meinetwegen den Text einfach erstmal laut spreche. Laut sprechen ist immer ganz wichtig. Ich denke, wenn man sich selber sprechen hört, hat man noch eine Ebene mehr, als wenn man es nur für sich im Kopf macht. Also das einmal, das laute Sprechen, das dauernde Wiederholen. Dann habe ich in letzter Zeit tatsächlich unseren schönen Garten hier benutzen können und war da im Garten hinten und bin da hin und her gegangen. Dann sind da die Vögel da auch und andere Menschen, die kommen. Das heißt, da ist Ablenkung da und da muss ich mich trotzdem auf diesen Text konzentrieren. Und dann gehe ich wieder nach oben in meine Wohnung und dann habe ich hier drei, vier Leute im Haus, die mir Text abhören. Das heißt also, da habe ich nochmal eine andere Ebene, den zu lernen. Und tatsächlich ist es so, dass beim Spülen, ja, es ist gut, wenn man eine Aktion hat, die parallel läuft, sodass man merkt, okay, ich kann ihn, obwohl ich mich auf eine andere Aktion konzentriere, kann ich diesen Text parallel dazu sprechen. Das heißt also, dann ist man schon ein Stück weiter, wenn man das dann so praktiziert. Also es gibt jetzt keine besonderen Tricks wie andere, wie Bernard Minetti, der da, glaube ich, sich auch noch Farben drunter gelegt hat und sich vorgestellt hat. Das habe ich jetzt nicht.
Machst du das auch so, wie ich das mache? Im Auto auf dem Weg zum Auftritt immer noch mal einen Text durchgehen, so, ne, beim Autofahren ist ja so eine Nebentätigkeit, oder ist da für dich schon beendet und du relaxst nur auf dem Hinweg?
Nee, im Auto mache ich das auch. Das ist genauso, wie du sagst. Da kann ich auch sehr laut sein. Da kann man wirklich, da muss man nur aufpassen, dass man dann auch noch auf die anderen Autofahrer achtet. Also das ist, hat auch eine gewisse Gefahr tatsächlich, weil die Konzentration auf den Text dann so intensiv ist, dass ich da auch mal ein bisschen aufpassen muss. Ich fahre aber leider oft mit dem Zug zur Arbeit und da ist es dann ein bisschen schlechter, laut zu sprechen. Den Mut hatte ich bisher nicht.
Können die anderen dich ja abhören.
Ja, genau, könnte ich mir einen suchen, der mir abhört. Aber da mache ich es tatsächlich so in Gedanken. Da gehe ich es in Gedanken durch den Text. Das ist auch gut. Wenn man ihn dann einmal, wenn er einmal so im Blut ist, dann nochmal gedanklich nur denken, ist auch sehr intensiv.
Hast du heute noch alte Texte drauf?
Ja, es gibt so Texte, die sich durchziehen, die ich da schon in der Schauspielschule teilweise interessiert war. Das ist von Kafka, Der Bau. Das ist gar keine Rolle in dem Sinne, das ist eine Erzählung von ihm. Aber die habe ich immer wieder, alle paar Jahre führe ich das in unterschiedlichen Situationen auf. Und den kann ich tatsächlich, ja, den habe ich noch so auf dem Kasten. Und die Ringparabel von Nathan den Weisen, also die habe ich auch, die zitiere ich immer wieder zwischendurch. Und diverse Gedichte.
Sei so gut und gönne uns allen einen kleinen Ausschnitt.
Okay, ich gebe euch mal den Rilke und das ist gleichzeitig ein Kanon. Aber egal, es geht so. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.
Du hast gerade Schauspielschule gesagt. Mir ist aufgefallen, wir haben noch gar nicht von dir erfahren, zu welcher Schauspielschule du gegangen bist. Das können wir vielleicht noch einfügen, bevor wir zu den letzten beiden Fragen kommen.
Ja, also das war im Jahre 1987, wo ich an drei verschiedenen staatlichen Schauspielschulen vorgesprochen habe. Das war erst in Hamburg, dann in Stuttgart und dann in Hannover. Und dann, da bin ich dann mehr oder weniger durchgerasselt, was ich im Nachhinein auch voll verstehen kann, von dem, was ich da vorbereitet habe. Und dann war Ulm da noch, da hatte ich eine Schule gerade neu gegründet und die haben ein Theatervorschuljahr angeboten. Normalerweise ist die Ausbildung an privaten Schulen 3 Jahre, also 6 Semester. Und da war eben ein Vorschuljahr angeboten, indem man sich orientieren konnte, ob man jetzt Spielpädagogik, Schauspiel, Regie oder Dramaturgie lernen möchte. Und da gab es noch freie Stellen, sage ich mal. Das war aber eine private Schule, das heißt, da musste man auch ein bisschen was für blechen. Und da bin ich dann hin nach Ulm und naja, die Aufnahmeprüfung war jetzt mehr so ein Gespräch und mit so ein paar Fangfragen und ein paar Motivationsfragen. Und das ging aber relativ flott und flüssig und fluffig. Und da, ja, habe ich mich dann entschlossen, okay, das will ich machen. Das interessiert mich. Und die Schule hatte so einen experimentellen Charakter, war sehr körperlich orientiert mit verschiedensten tollen Körperlehrern, Balletts, Feldenkreis und Entspannungssachen, also ganz unterschiedliche körperliche Arbeit. Und da bin ich sehr froh, dass ich diese 4 Jahre in Ulm von 1987 bis 1991 verbringen konnte.
Wie sieht denn so eine Fangfrage aus? Ist das sowas wie, ja, wie finden Sie die Theaterstücke von Mozart oder so?
Ja, genau. Ich weiß das gar nicht mehr, was er mich da gefragt hat, der Leiter der Schule. Ich habe nur gemerkt, er wollte einfach wissen, ob ich wirklich motiviert bin. Ob ich das wirklich will oder ob das jetzt nur sowas ist. Ja, ich habe gehört, da kann man, wenn man Film, da kann man gut schauspielen, da kann man gut Geld verdienen und da gibt's auch Mädels. Also ich weiß es nicht mehr genau. Nur er wollte schon wissen, ja, ob ich auch dafür brenne, das da anzufangen.
Und apropos brennen, Robert, soll ich die vorletzte Frage machen und du machst die letzte? Kurz zur Erklärung. Das kommt davon, weil ich hier auch immer so gestisch, also als wenn ihr mit mir in einem Raum wärt, bin ich hier mit den Armen am Fuchteln. Robert, die letzte Frage ist ja von dir. Die ist auch ein bisschen, also die machst du am besten. Dann mache ich jetzt die vorletzte. Ja, wollen wir das so machen?
Ja, bitte, bitte. Das kommt dann hinterher auch nicht in unser Kritikgespräch, weil jetzt haben wir uns ja dann geeinigt.
Ein Glück da. Bin ich jetzt beruhigt und stelle die vorletzte Frage. Du hast schon viel gemacht und die Frage ist, was schwebt dir jetzt für die Zukunft vor?
Was mir vorschwebt und was sich auch schon erfüllt hat in Teilen, ist, dass ich für die Leute in ihren Wohnungen singen möchte, dass ich als musikalischer Narr durch die Gegend ziehen will und spontan durch die Dörfer ziehen will und für die Leute singen und für ein Lied und für ein Gedicht oder auch ein bisschen mehr, eine Übernachtung mit Frühstück sozusagen im Tausch verhandeln will und so durch Deutschland ziehen möchte. Also das ist so, ich habe das jetzt in Ansätzen erlebt, dass ich durch die Aktion Fenster auf, die in Bochum hier lief, konnte ich auf den Straßen und Bürgersteigen und Hinterhöfen von Bochum mit einer Akkubox bewaffnet und da gibt es dann Playbacks, was auch sehr gut so war, Playbacks auf dem Handy, habe ich dann da alles Mögliche gesungen. Elvis Presley, Gilbert Bécaud, Frank Sinatra, Dean Martin und Freddie Mercury und was ich was alles. Und das war unheimlich bewegend für mich, wo ich merke, da kann es sehr gerne hingehen, in diese Richtung, neben dem Theater zu den Leuten zu gehen. Zu den Leuten, wenn es gerade nicht möglich ist, dass sie in die Theater gehen können, was ja hoffentlich bald wieder geht. Aber da möchte ich mich auch zeitunabhängig machen. Also einfach zu den Leuten, ja, in die Dörfer vor die Wohnungen gehen und da singen. Und das, ja, ist schon eine, da bin ich sehr gespannt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das in irgendeiner Weise in Erfüllung geht.
Ich meine, du machst das ja jetzt schon mit deinen Bürgersteig-Konzerten so, ne? So, das ist so der Arbeitstitel, den das Ganze hat, ne? Und bekommst du da was an Feedback?
Ja, unbedingt. Also du siehst, wenn du dann auf diesen Bürgersteigen singst, du siehst die Menschen, da war zum Beispiel eine Frau, die hatte ihr Baby auf dem Arm und schunkelte im Takt, so hinter dem Fenster. Also ich höre die Leute noch nicht mal, aber ich sehe sie. Und einige Leute kommen raus und sagen, oh, das ist ja wunderbar, das ist ja toll, das ist ja so überraschend und schön. Und auch wenn die Kinder teilweise kamen raus, das darf man ja gar nicht alles erzählen. Also ich musste den Leuten immer sagen, Leute, Corona bitte mäßig Abstand halten und wieder in die Wohnung zurück. Das war auch das Grundsätzliche, was ich immer sagen musste dazu, damit das auch einfach legal bleibt, mit Abständen und Maske auf die Straße zu kommen. Aber die Leute waren so berührt und bewegt und begeistert, dass das möglich ist und dass dieses spontane Beieinandersein, wir durften ja auch nicht ankündigen, wo wir hinkommen mit den Konzerten, weil damit diese Massenansammlungen vermieden werden. Und deswegen war das immer total spontan und ich wusste nicht, wie reagieren sie jetzt, wenn ich jetzt vor dem Fenster singe oder vor dem Hochhaus. Mhm. Also es war ganz selten, dass es kam irgendwie ein Fenstergeknalle und irgendwie so ein Gegrummel. Aber die meisten waren völlig begeistert und bewegt und berührt, und das finde ich. Und ich dann auch. Also es hatte wirklich so einen ganz, so einen Win-Win-Effekt. Alle hatten was davon. Und es ist ganz einfach. Es ist, ja, es ist mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Ich muss noch nicht mal eine Akkubox haben. Wenn die Leute, ja, wenn man da direkt vorm Fenster steht, dann reicht der Gesang auch so. Also selbst a cappella würde es gehen.
Und wer sich da jetzt mal einen Eindruck von verschaffen will, der kann natürlich auch auf deiner neuen Internetseite nachgucken, die nämlich, wie heißt, Kai?
www.fenstersingen.de.
Da ist auch ein Video, da kann man dich singen sehen und kriegt auch ein bisschen von der Atmosphäre mit, die da bei deinen Auftrittsorten herrscht. Und ich kann mir denken, da kann man doch mal neugierig reinklicken und sich einen Eindruck verschaffen.
Absolut, das wäre schön.
Wir verlinken es auch in den Shownotes.
Sehr gut.
Dadurch, dass du so wunderschön von der in die Zukunft gerichtete Frage, nach dem, was du vorhast, so ins Fließen gekommen bist zu deinen Bürgersteigkonzerten, hast du, ohne es zu wissen und zu wollen, die letzte Frage sozusagen pulverisiert. Da konnte ich jetzt gerade noch die Frage nach dem Feedback stellen. Und deswegen mache ich jetzt am Ende, bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine allerletzte Frage, die mich beschäftigt hat, als ich deine eigentliche Webseite kai-bettermann.de gesehen habe. Da ist auf einer der Webseiten, die so nacheinander eingeblendet werden, ist ein Bild, auf dem du etwas in die Höhe wirfst. Das sieht aus wie ein Aktenkoffer. Was genau ist das? Und also ist es einer und wieso sollte der fliegen lernen?
Ja, das war morgens um sechs vor einiger Zeit, haben wir, ich glaube, das war sechs, sieben Jahre oder noch länger her, dass ich mit dem Fotografen so eine Frühschicht an den Ruhrwiesen in der Nähe vom, wie heißt dieser Stein noch? Der Hohenstein, genau. Das war also im Grunde unten am Hohenstein, an der Ruhr, haben wir da eine Fotosession gemacht und ich habe einfach alle möglichen Requisiten mitgenommen. Ich hatte so eine Decke mit, ich hatte mein Bergbaukostüm mit, alle möglichen Sachen und unter anderem einen Koffer. Weil der Koffer für mich, das war ja so, das ist also kein Aktenkoffer, sondern einfach nur ein normaler Koffer, ein Reisekoffer, ein kleiner, weil der für mich auch mit diesem Theatersein, mit dem Unterwegssein, auf Tournee sein oder überhaupt auf der Reise sein zu tun hat. Und den habe ich da in die Luft geworfen und das hat er kongenial festgehalten, der Fotograf. Und es war einfach, ja, im Grunde war es auch, um eine Dynamik in ein Bild zu bringen. Und somit hat der Koffer tatsächlich die Höhenluft kennengelernt.
Dann können wir doch zum Schluss festhalten, dass die wunderbarsten Motive hier bei uns in Bommern zu finden sind und die schönsten Aufnahmen hier bei uns in der direkten Nachbarschaft gemacht werden können. Und okay, da hätte ich mehr Bestätigung erwartet von euch beiden. Aber gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, denn ich glaube, wir sind jetzt durch und haben doch ein recht umfassendes Bild von Kai bekommen, von Kai und dem, was er macht. Oder Robert, wie siehst du das?
All that I heard is the Beweis for he's a real better man, isn't he?
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Yeah.
The better man is a real better man.
Ja, Kai, herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast, dass du mitgemacht hast, dass du hier ein bisschen deine Seele entblättert hast, deine künstlerische Seele, und unsere Zuhörer so herzlich mitgenommen hast in deinen Alltag. Ja, und wir sind gespannt, welche Reaktionen uns so erreichen werden.
Bist du einigermaßen klargekommen, Kai? Geht's dir noch gut?
Mir geht's noch gut, ja. Ich fand das sehr, sehr schön. Ich fand, es war ein sehr anregendes Gespräch. Also die Fragen haben mich ja angeregt, so kann ich das auch sagen. Also darüber eben auch zu sprechen, was einfach so alles passiert ist. Und dadurch wird mir erstmal auch wieder klar, was wirklich, wie viele Dinge einfach in meinem Leben passiert sind, sodass ich auch so in so eine, ja, was heißt Dankbarkeit komme, dass ich das alles erleben durfte bis jetzt schon.
Schön, wenn wir das ausgelöst haben.
Ja.
Genau. So, und ansonsten nach diesem Interview geht es in 2 Wochen dann wieder weiter. Dann hören wir uns wieder auf diesem Kanal hier. Und das wird sein der 11. Juni. Da gibt es dann den nächsten Podcast von Partner.
Lausch. Das erste Mal, dass wir heute Partner
Lausch
gesagt haben. Na gut, dass wir es noch untergebracht haben. Ja, Kai, vielen Dank.
Ja, ich danke euch. Vielen Dank.
Wir danken dir sehr und herzlich und freuen uns, dass das so schön war. Hat Spaß gemacht.
Absolut. Und alles Gute für deine Zukunft.
Tschüss, danke und auf bald, lieber Kai. Und damit sind wir jetzt hier erstmal fertig, oder?
Genau.
Ja.
Tschö aus Bergisch Gladbach.
Und tschüss aus Witten.
Ja, tschö aus Bochum.
Partnerlausch, der Podcast.
Ja, danke schön. Also ich habe jetzt, ist das jetzt noch aufgenommen oder ist das jetzt so?
Wir sind noch quasi live, also.
Achso, ja. Alles klar. Nee, dann
kannst du rausschneiden.
Der private Teil kommt gleich noch.
Ja, genau.
Jetzt, ich habe jetzt völlig den Überblick verloren, was jetzt hier privat und was jetzt hier noch Aufnahme war.